Untersuchungsausschuss Neukölln-Komplex, das Update. Mit André Schulze und Vasili Franco.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Das Update, dem Podcast, der den Untersuchungsausschuss zur rechtsextremen Straftatenserie in Neukölln im Berliner Abgeordnetenhaus begleitet, wie immer. Auch wenn heute mit ein bisschen Verspätung zur letzten Sitzung, berichten euch Vasili Franco, Vorsitzender des Untersuchungsausschusses und innenpolitischer Sprecher für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, sowie
André Schulze, Abgeordneter aus Neukölln, Sprecher im Untersuchungsausschuss für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen.
Nach jeder Sitzung gibt es hier ein Update und wir nähern uns dem Ende der Beweisaufnahme des Untersuchungsausschusses. Die letzte Sitzung ist auch etwas her, die fand Mitte Mai statt. Das Parlament tagt auch durch die Feiertage in Berlin etwas unregelmäßiger und so haben wir es leider auch nur etwas unregelmäßig geschafft, uns hier zusammenzusetzen. Aber wir wollen einen Blick auf die letzte Sitzung werfen, nämlich die 46. Sitzung des Untersuchungsausschusses, die formal zumindest mal vollgepackteste Sitzung, die wir bisher hatten, mit 5 Zeuginnen und Zeugen. Und damit wir nicht allzu viel Zeit verlieren, André, wir steigen gleich ein und gehen Sie nach der Reihe durch, warum wir Sie geladen hatten und auch welche Erkenntnisse wir gewonnen haben. Los geht's mit einem Polizisten.
Genau, Tobias W., Polizist in verschiedenen Tätigkeiten mit dem Neukölln-Komplex berührt. Er war sowohl in der AG Fiat, alle, die sich schon länger mit diesem Podcast beschäftigen, wissen, das war eine AG des polizeilichen Staatsschutzes, die sich mit dem Mordfall Burak Bektaş beschäftigt hat. Dann war er Teil der EG Südost, der Ermittlungsgruppe, die als erste zusammenfassend Brandanschläge im Berliner Südosten in Neukölln und Treptow-Köpenick untersucht hat, ein Vorläufer der EG Resin und der BAO Focus. Und weswegen wir ihn aber eigentlich geladen hatten, er war auch Mitarbeiter in der EG Zentral. Willst du vielleicht einmal sagen, was die EG Zentral eigentlich ist?
Die EG Zentral ist eine Ermittlungsgruppe, die ermittelt aber in einem ganz speziellen Themenfeld. Und zwar genau dann, wenn es Ermittlungsverfahren gegen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte gibt. Und zwar maßgeblich, wenn es um politisch motivierte Kriminalität geht. Also wenn Straftaten begangen werden, die im politischen Kontext stehen oder bei denen Rassismus, Rechtsextremismus oder andere Ideologien eine Rolle spielen. Und da gab es ja auch ein paar Beamtinnen und Beamte, die im Rahmen der Untersuchung zum Neukölln-Komplex schon auch eine wichtige Rolle gespielt haben.
Ja, ganz konkret haben wir uns mit ihm unterhalten über den Fall der Chatgruppe Eierköppe, der ja auch medial bekannt geworden ist. Eine Chatgruppe, in der ausschließlich Polizeibeamte waren und in der sowohl verfassungsfeindliche Symbole geteilt wurden, als auch volksverhetzende Inhalte gepostet wurden. Damals aufgeflogen im Rahmen der Beschlagnahmung des Handys des Polizeibeamten Detlef M., der in einem anderen Fall wegen Geheimnisverrat im Zusammenhang mit dem Anschlag am Breitscheidplatz gegen ihn ermittelt wurde und in dem Zusammenhang auch sein Handy beschlagnahmt wurde. Und diese Chatgruppe, zu denen fanden eben Ermittlungen statt. Hier hat Herr W. in der EG Zentral die Ermittlungen mit übernommen. Da waren 11 Polizisten in dieser Chatgruppe, die sich alle von einem Polizeiabschnitt in Johannisthal kannten, die da zu unterschiedlichen Zeiten Dienst getan haben, aber eben gemeinsam Dienst getan haben, in denen eben eine Reihe von Personen strafbare Inhalte geteilt hat.
Und der Vorfall, wenn wir über den Anschlag am Breitscheidplatz reden, dann sehen wir, das liegt auch einige Jahre schon zurück, 2016 und in den Folgejahren erst entdeckt und diskutiert, war dann immer wieder auch im politischen und parlamentarischen Raum Thema, meistens aber eben genau mit dieser Fokussierung auf M, den betroffenen Beamten, der ein Geheimnisverrat begangen haben soll. Und auch damals gab es schon im politischen Raum die Frage, inwiefern ist dann da wirklich nur ein Polizist? Was machen eigentlich die anderen Polizisten? Wie sind die denn in diese Gruppe gekommen und wer hat da eigentlich was gesagt? Das Ganze auch über das Fragerecht, über Thematisierung in den Innenausschüssen schwer herauszubekommen. Wenig Aussagen jetzt, aber auch mit Blick auf die Akten und Blick auf die Befragung haben wir da deutlich mehr Informationen bekommen. Denn auch neben der Tatsache, dass da 11 Polizisten drin waren in dieser Gruppe, gab es ja auch einige Aussagen von dem Beamten dazu, wie gegen die ermittelt worden ist.
Ja, es war eben nicht nur eine Person, der Polizist M, der da strafbare Inhalte geteilt hat, sondern noch 4 weitere, also insgesamt 5 der 11 Mitglieder der Gruppe. Gegen die wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet und bei denen eben auch Hausdurchsuchungen durchgeführt, bei denen weitere Geräte beschlagnahmt wurden. Und insgesamt dann Chats und Nachrichten mit weit über 100.000 Nachrichten und weit über 50.000 Bilddateien ausgewertet wurden in der Folge und eben auch da noch weiter ermittelt wurde zur Frage des Teilens strafbarer Inhalte.
Das Ganze hat sich dann aber auch tatsächlich eine ganze Weile gezogen, also die Sichtung des Chats, die Beschlagnahmung der weiteren Geräte und dann auch noch die Auswertung. Das Ganze war ein Vorgang, der sich dann bis zum Juni 2022 gezogen hat. Und dann war natürlich die Frage, warum bei 5 Polizisten Anklagen erfolgten und bei dem Rest nicht.
Weil die Strafbarkeit erstmal nur gesehen wurde bei den Polizisten, die Inhalte geteilt haben. Nicht bei denen, die sie in der Chatgruppe zwar zur Kenntnis genommen, aber nicht aktiv weiterverbreitet haben. Disziplinarrechtlich, da werden wir dann in der nächsten Sitzung auch drauf eingehen, ist das Ganze dann nochmal anders gelagert, weil disziplinarrechtlich gegen alle Verfahren eingeleitet wurden. Aber das war erstmal der Ausgangspunkt. Ich will jetzt der rechtlichen Bewertung, wie das Strafverfahren dann weitergelaufen ist, nicht vorgreifen, weil das haben wir mit einer späteren Zeugin der zuständigen Staatsanwältin diskutiert. Aber wir können vielleicht noch mal drauf eingehen. Eine Frage, die mich durchaus interessiert hat, wurde das denn mit dem zuständigen Abschnitt diskutiert? Weil ich meine, wir reden hier über einen Abschnitt, an dem 11 Beamte in dieser Chatgruppe sind, die alle sich von diesem Abschnitt kennen und die entweder durchs aktive Posten oder mindestens durchs Konsumieren dieser strafbaren Inhalte auffällig geworden sind. Aber da waren die Aussagen relativ zurückhaltend.
Ja, auf der einen Seite war man schon sehr klar, dass die Inhalte, egal ob jetzt strafbar oder nicht, die da in dem Chat gepostet worden sind, nicht besonders viel Anklang auch bei dem ermittelten Beamten gefunden haben und dass da offensichtlich rechtsextreme Botschaften auch mit dabei waren. Auf der anderen Seite, unabhängig von der Strafbarkeit, war natürlich die Frage, wie geht man damit auf dem Abschnitt um und wie sensibilisiert man da? Und es habe auch an dieser Stelle Kontakt gegeben, sowohl dann mit der zuständigen Direktionsleitung als auch mit der Abschnittsleitung. Da war bekannt, dass es Polizistinnen und Polizisten aus dem Abschnitt sind. Was dann aber in der Folge daraus wurde, da sei vermutlich auch eine Sensibilisierung erfolgt. Dokumentiert haben wir sie aber nicht gefunden und auch wer und in welcher Form, das ist offen geblieben. Wahrscheinlich sei es über eine höhere Stelle erfolgt, so der Beamte uns gegenüber, da er da ja gar nicht dafür zuständig gewesen wäre, sondern das dann über die Leitungsebenen hätte laufen müssen. Irgendwas ist da sicher passiert, was konnten wir in der Sitzung aber nicht herausfinden.
Hier haben wir also eine Schnittstelle, die auf jeden Fall nicht richtig funktioniert hat an dem Punkt, weil du hast gesagt, in der Sitzung, aber auch nach unserer Aktenlage ist das eben nicht nachvollziehbar, was da noch erfolgt ist. Ich würde vielleicht einmal noch kurz darauf eingehen, was der Beamte in den anderen beiden Fällen gemacht hat. Ich habe es eben angesprochen, er war auch Mitglied der AG Fiat, die im Fall Burak Bektaş ermittelt hat. Da haben wir jetzt, sagen wir mal, nichts Neues an Erkenntnissen gegenüber dem gewonnen, was wir schon hatten. Die damalige AG, die innerhalb des polizeilichen Staatsschutzes gebildet wurde, hat eben die Ermittlungen nochmal aufgerollt, hat insbesondere in Richtung möglicher rechtsextremer Täter oder auch hinsichtlich Personen mit Waffenschein, die aus der rechtsextremen Szene kommen, nochmal geguckt und hat auch einzelne Anhaltspunkte gefunden, wo man nochmal weiter quasi strenge prüfen sollte in der Ermittlung. Das haben sie dann zurückgegeben an die Mordkommission. Was damit passiert ist, ist ihnen aber nicht mehr zur Kenntnis gelangt. Wir wissen aus unseren vorherigen Befragungen, dass nicht alle diese Stränge konsequent zu Ende ermittelt wurden, sondern erst mit dem Wechsel zur neuen Mordermittlerin im Jahr 2020 dann ermittelt wurden. Hier hat jetzt die Befragung nicht so viel Neues ergeben. Ähnlich war es bei der EG Südost. Da hat er sich eben auch mit einzelnen der Brandanschlägen beschäftigt, die da Teil der Ermittlungen waren, hat sich mit Kreuztreffervergleichen beschäftigt. etc., aber konnte uns jetzt nicht viel gegenüber der Leitung der EG Südost, die wir schon befragt hatten, an neuen Erkenntnissen.
Dennoch ein ergänzender Blick aus dem Staatsschutz, den wir bis dato nicht hatten. Und ich hatte doch auch noch mal eine interessante Frage nachgeschossen, da es ja auch immer gerade in der Polizei doch ein heikles Thema ist, wenn Beamtinnen und Beamte gegen ihre eigenen Kollegen ermitteln. Das ist dann wohl auch eine Stelle, die man vielleicht in der Behörde nicht immer mit der größten Begeisterung empfängt. Aber ich wollte mal wissen vom Beamten selbst, wie sieht er denn die Rolle, gegen Kollegen ermitteln zu müssen? Und er sagte, natürlich sei es auch so, dass es genau diese Ansicht seiner Dienststelle gebe, dass natürlich keine andere Dienststelle von seiner Besuch bekommen möchte. Aber was ich sehr bemerkenswert fand, er nannte es auch für die Polizei selbst eine sehr wichtige Aufgabe, denn auch wenn eben genau solche schwerwiegenden Vorwürfe gegen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten erhoben werden, dann müssen sie ja auch gründlich überprüft werden. Also durchaus auch ein Polizist, der Bedeutung seiner eigenen Arbeit an dieser Stelle sehr wohl bewusst war und das auch selbstbewusst vertreten hat. Ich finde, das kann man an dieser Stelle auch lobend erwähnen, denn es ist auch Teil der polizeilichen Arbeit, zumindest bisher noch. Es gibt ja auch die Debatte über unabhängige Ermittlungsstellen, aber umso wichtiger ist, solange das in der Polizei selbst läuft, auch da genauer hinzuschauen.
Dann würde ich zum zweiten Zeugen des Tages kommen. Stefan H., angesiedelt im Stabsbereich der Polizeipräsidentin. Aufgrund der Aktenlage, ebenfalls zur Chatgruppe Eierköppe, ergab sich das Bild für uns, dass er regelmäßig nachgefragt hat nach dem Stand der Ermittlungen, eben beim vorherigen Beamten bei der EG Zentral, und sich da auch regelmäßig auf dem aktuellen Stand hat bringen lassen. Es hat sich dann in der Befragung relativ schnell gezeigt, dass er das getan hat, um Informationen an die Polizeipräsidentin zu geben, um quasi Risikomanagement zu betreiben hinsichtlich der Frage, was für Ermittlungsverfahren laufen da, was für Vorwürfe gegen Polizisten sind im Raum, und nicht selber in irgendeiner Form weder an den Strafermittlungen noch am Disziplinarverfahren beteiligt war, sodass sich relativ schnell ergeben hat, dass der Zeuge uns keine neuen Informationen gegenüber dem vorherigen Zeugen geben konnte.
Das Eingangsstatement war bereits, er war durchaus überrascht, dass er überhaupt von uns geladen worden ist. Die Stelle, die er bekleidet, das sei eine Informationsdienststelle, die selber gar keine inhaltliche Arbeit, sondern eine koordinierende Arbeit wahrnehme. Und so mussten wir am Ende der Befragung auch feststellen, dass wir die Überraschung teilen, warum er denn jetzt genau eingeladen worden ist. An der Stelle würde ich mal sagen, haben uns die Akten ein bisschen in die Irre geführt. Und wir haben zumindest eine Stelle in der Polizei gefunden, wo wir wissen, dass sie dafür da ist, meldepflichtige Vorfälle von Straftaten von Polizistinnen und Polizisten wöchentlich an die Polizeipräsidentin zu geben und die Fälle in der Nachverfolgung zu behalten. Aber der inhaltliche Mehrwert, zumindest für unseren Untersuchungsausschuss, war hier nicht gegeben.
Vielleicht ein kleiner Exkurs an dieser Stelle. Wie kommen wir überhaupt zu den Zeuginnen und Zeugen, die wir einladen? Wir haben ja eine sehr große Aktenmenge inzwischen vorliegen. Darüber haben wir hier auch schon öfter gesprochen. Mit mehreren hundert Aktenordnern von Polizei, der Staatsanwaltschaft und auch des Verfassungsschutzes. Und wir versuchen eben immer für die einzelnen Bereiche, hier für den Bereich der Chatgruppe Eierköppe, aber auch gleich noch des Polizisten Stefan K., für diese einzelnen Fälle immer herauszufiltern, wer sind die entscheidenden Beamten gewesen und wer ist auf Seiten der Staatsanwaltschaft die Ermittlungen geleitet etc. Herausforderung für uns ist, wir können unter keinen Umständen alle Beteiligten an diesem Neukölln-Komplex hören, weil wir reden über 12 Jahre, wir reden über einen sehr langen Zeitraum, wir reden über, ich würde sagen, eine dreistellige Zahl an Polizistinnen, die an irgendeinem Zeitpunkt in diesem Verfahren mit dem Neukölln-Komplex und den einzelnen Strängen zu tun hatten. Das heißt, wir müssen immer eine Auswahl treffen und müssen immer aufgrund der Aktenlage versuchen herauszufinden, wer sind die, können uns am meisten Informationen geben und wer hat auch zum jeweiligen Zeitpunkt die Ermittlungen geführt oder hatte eine andere relevante Rolle. In dem Fall hat uns diese Aktenlage mal ein bisschen ein falsches Bild vermittelt, aber das vielleicht für den Hintergrund, wie wir überhaupt zu den Zeuginnen kommen.
Also auch wir sind lernende Abgeordnete, auch wir machen mal Fehler und wir lernen draus, springen aber auch dann erstmal zur nächsten Zeugin und wechseln einmal kurz zur Staatsanwaltschaft, bleiben aber im gleichen Bereich, nämlich genau beim Verfahren Eierköppe. Da hatten wir die zuständige Staatsanwältin, die ja dann auch Herrin des Verfahrens in den Ermittlungen ist, bei uns im Ausschuss als Zeugin geladen, die auch einiges zum Verfahren selbst uns gesagt hat und auch nochmal genauer auf die rechtliche Einordnung eingegangen ist, auf die wir vorher schon Bezug genommen haben.
Ja, sie hat uns erstmal dargestellt, dass die Zuarbeit der Polizei sehr akribisch und gut war. Auch wir reden hier über einen Chat. Allein dieser Chat hat über 13.000 Nachrichten bzw. Bilddateien, der Chat der Eierköppe. Das heißt, wir reden über ein sehr umfangreiches Datenmaterial und das war aus ihrer Sicht gut aufbearbeitet von der Polizei, markiert, welche Inhalte strafrechtlich relevant sind, welche Inhalte erstmal nicht relevant sind und bei welchen das noch fragwürdig ist oder bei welchen eine staatsanwaltschaftliche Bewertung der rechtlichen Situation erfolgen soll. Hier war sie sehr zufrieden mit der Vorarbeit, hat dann auch die eben von mir schon angesprochenen Durchsuchungsbeschlüsse erwirkt, sodass eben weitere Durchsuchungen durchgeführt werden konnten und hat uns dargelegt, dass eben aus strafrechtlicher Sicht nur diejenigen Personen sich strafbar machen können, die auch die Weiterverbreitung aktiv vornehmen. Also in dem Fall die Personen, die in diesem Chat strafbare Inhalte gepostet haben und nicht die, die sie nur in Anführungszeichen passiv konsumieren. Das entscheidende Kriterium, warum das Verfahren dann aber nicht fortgesetzt war, war die Frage der Öffentlichkeit der Äußerungen.
Auch Ersteres hätte man zwar kritisieren können oder ist auch Gegenstand von juristischen Debatten, inwiefern trifft ja auch Beamtinnen und Beamte eine Pflicht, verfassungsfeindlichen Aussagen zu widersprechen. Das ist gerade aktuell auch immer wieder Thema. Die Rechtsprechung gibt auch hier einen Bewertungsmaßstab vor, der eben genau dazu führt, dass eben unterschiedlich gewichtet werden muss, ob jemand aktiv in dieser Gruppe schreibt, was er schreibt, was sie schreibt, ob man überhaupt kommuniziert, ob man nur mitliest oder ob man möglicherweise den Chat gar nicht mitbekommen hat, was ich in dem Chat aber definitiv ausschließen wollen würde. Aber du hast es gerade genannt, das maßgebliche Kriterium ist die Öffentlichkeit. Und das kristallisiert sich leider meines Erachtens auch ein bisschen aus der Rechtsprechung heraus, dass egal wie verfassungsfeindlich diese Aussagen sind, egal wie rechtsextremistisch, gewaltverherrlichend, es muss das Kriterium der Öffentlichkeit erfüllt sein. Und jetzt könnte man natürlich sagen, bei 11 Personen, das ist ja alles öffentlich. Die reden ja miteinander und es kann ja immer weiter verbreitet werden. Da setzt die Rechtsprechung aber an dem Maßstab an, dass es erst strafbar ist, wenn man auch damit rechnen muss, dass die Nachricht aus diesem Kreis heraus weiter verbreitet werden kann. Und nun kommt das Problem, dass dann auf diese Chatgruppe zutrifft. Es waren 11 Polizistinnen und Polizisten, die sich alle untereinander kannten. Und der Bezug auf dieses Kennverhältnis, der würde praktisch ausschließen, dass man diese Nachrichten, wenn man sie postet, in einen öffentlich zugänglichen Raum reingibt, sondern dass das als vertrauensvolle Chatgruppe zu betrachten sei, in der man am Ende Privatmeinungen äußere. Das überzeugt vielleicht auch nicht ganz so, wenn auch in dieser Gruppe Dienstpläne und weiteres geteilt worden sind, wie uns zuvor auch der Polizeibeamte erzählt hat, führte dann aber letztendlich dazu, dass gemessen an diesen rechtlichen Anforderungen nicht nur keine Anklagen erfolgten bei den betroffenen Polizistinnen und Polizisten insgesamt, sondern dass auch bei den 5 Verfahren bzw. 4 Verfahren, die dann die Polizei zusätzlich neben M identifiziert hat, eine Einstellung nach der Strafprozessordnung erfolgte und dort dann damit keine strafrechtliche Verurteilung erfolgen konnte und auch keine Vorbestrafung vorliegt. Ist damit das Thema gegessen, Andrea?
Nein, weil die disziplinarrechtliche Relevanz dieser Fälle ist weiterhin gegeben, und zwar sowohl bei den Personen, die die Inhalte gepostet haben, als auch bei denen, die sie gelesen haben. Das hat die Staatsanwältin uns auch ganz klar so bestätigt, hat deswegen auch uns ausgeführt, wie sie im regelmäßigen Austausch mit der Disziplinarstelle der Polizei war und die auch auf dem Laufenden gehalten hat. Zu dem Verfahren kommen wir bei unseren nächsten beiden Sitzungen. Da haben wir Personen aus der Disziplinarstelle der Polizei, die sich auch mit diesem und einem anderen Verfahren beschäftigt haben, dann als Zeugin geladen. Deswegen würde ich dem jetzt noch nicht zu weit vorgreifen, aber die disziplinarrechtlichen Fragen, auf die gehen wir dann das nächste Mal ein.
Man merkt aber durchaus, und das fand ich an der Sitzung doch auch wieder sehr eindrücklich, dass diese ganze Frage im Umgang mit Chatgruppen, die es innerhalb der Polizei gibt, doch auch einige Fragen aufwerfen, möglicherweise für den Bundesgesetzgeber, aber auch in Fragen des Disziplinarrechts. Denn was man ja mal abseits von der rechtlichen Betrachtung sehen muss, haben wir mehrere Polizisten von einem Abschnitt, die in einem Chat, den sie sehr regelmäßig nutzen, auch ohne Scham und ohne Zweifel einfach rechtsextremes Gedankengut teilen. Und Menschen, die ein rechtsextremes Gedankengut vertreten, haben meiner Ansicht nach ganz grundsätzlich nichts in der Polizei verloren. Aber ich glaube, das Problem werden wir hier und heute und auch nicht im Untersuchungsausschuss an sich klären können. Aber die Einblicke in die Ermittlungen, die waren doch schon einmal erhellend. Und in der nächsten Sitzung geht's dann dazu weiter. Jetzt machen wir aber erstmal weiter mit einer Zeugin, die aus Thüringen für uns angereist ist.
Die Justizbedienstete H., die seinerzeit die Zeugenvernehmung von Thilo P., einem inzwischen verurteilten Beteiligten des Neukölln-Komplexes, durch den Oberstaatsanwalt F. protokolliert hat und die da bei der Vernehmung anwesend war. In der damaligen Vernehmung ging es um einen vermeintlichen Angriff auf einen Wahlkampfstand der AfD. Da wurde er also nicht als Beschuldigter, sondern als Zeuge befragt. Und diese Vernehmung ist vor allen Dingen deswegen bekannt geworden, weil am Rande dieser Vernehmung laut Aussage von P. eben eine Andeutung oder eine Aussage gefallen sein soll des Oberstaatsanwalts F., dass man von ihm nichts zu befürchten habe, weil er der AfD nahestehen würde.
Das hat dann in der Befragung des Oberstaatsanwalts, die wir hier auch schon im Podcast besprochen hatten, dieser natürlich vollkommen abgelehnt, hat gesagt, er kann sich das gar nicht erklären. Womit für uns natürlich auch weiter die Frage blieb, naja, wenn er sich das nicht erklären kann, das aber in einem damals vertraulich wahrgenommenen Chat so kommuniziert worden ist, wie passen denn dann diese Aussagen zusammen? Und alles, was uns vorliegt, ist ein knapp zweiseitiges Protokoll von einer knapp zweistündigen Vernehmung, aus dem ja nichts hervorgeht. Deshalb wollten wir mal versuchen, noch über eine dritte Perspektive, einen Einblick in das Gesprächs- und in die Gesprächsatmosphäre zu bekommen. Ist uns das gelungen?
Nicht so richtig, muss man sagen, weil die Zeugin, die Befragung ist aus dem Jahr 2017, die Zeugin jetzt auch nicht völlig überraschend sagte, naja, wirklich an das Gespräch, an diese Befragung kann sie sich nicht erinnern. Sie hat es damals protokolliert, kann sich an keine Auffälligkeiten erinnern, sagt, so eine Äußerung, also dass sie aktiv gefallen sei, könne sie eigentlich ausschließen, weil das wäre so herausragend, dass sie sich daran schon erinnern könnte. Aus ihrer Sicht ist damals nichts Besonderes passiert. Deswegen konnten wir uns jetzt den Details dieser Befragung nicht weiter nähern, sondern haben uns eher nochmal systematisch der Frage, wie passiert denn eigentlich die Zeugenhinführung, wie verlassen die Zeugen wieder die Staatsanwaltschaft, gibt es da einen Moment, in dem der Staatsanwalt nochmal die Gelegenheit hat, alleine mit dem, in dem Fall mit Thilo P. zu sprechen. Das hat sie gesagt, im Normalfall ist es nicht so, sondern da ist die ganze Zeit noch eine andere Person mit im Raum, auch weil der Staatsanwalt selber nicht dafür verantwortlich ist, die Person unten an der Pforte abzuholen, beziehungsweise dann wieder zurückzubringen. Und wir haben uns nochmal mit der Frage der Protokollierung beschäftigt.
Also auch, ob 2 Stunden Befragung jetzt kurz oder lang sind, auch da meinte sie, es hätte da keine Auffälligkeiten gegeben. Das wäre eine Zeugenvernehmung, wie sie öfter vorkommt. Sie würde als Sachbearbeiterin auch nur protokollieren, was der Staatsanwaltschaft sage. Also auch die Frage, ob man jetzt ein Wortprotokoll führe oder ob man ein zusammenfassendes Gesprächsprotokoll, so wie es uns vorliegt, führt, das obliege der Entscheidung der Staatsanwälte, die die Vernehmung durchführen. es sei beides möglich, aber auch hier so ein zusammengefasstes Gesprächsprotokoll, das sei durchaus auch in der Staatsanwaltschaft üblich. Also eine besondere Auffälligkeit hier in Verfahrensfragen konnten wir zumindest nicht feststellen.
Abschließend muss man hier, glaube ich, festhalten, es war aus unserer Sicht richtig, die Zeugin zu laden, weil uns lag aktenseitig nicht vor, dass die Zeugin zu dieser Vernehmung und dem Vorwurf, der dem Oberstaatsanwalt Efter gemacht wurde, bisher jemals befragt wurde. Das ist sicherlich auch ein Manko, weil hätte man das einige Jahre vorher gemacht, wäre die Erinnerungsfähigkeit wahrscheinlich auch größer gewesen an diese Befragung. Für uns ist es aber sinnvoll gewesen, um hier alles Mögliche zu unternehmen, was wir an Optionen hatten, um dieser Frage nachzugehen. Dann würde ich fast sagen, kommen wir zum letzten Zeugen des Tages. Und den hatten wir schon mehrfach geladen und haben ihn dann jetzt nochmal geladen und diesmal ist er auch gekommen.
Es handelt sich um den Fall Stefan K. Ein Fall voller Widersprüchlichkeiten, Fragezeichen und viel Unverständnis, vor allem auch von Seiten der Zivilgesellschaft, denn Stefan K. war lange Zeit operativer Beamter bei der EG Rex in Neukölln, hatte auch viel Kontakt mit Betroffenen der Anschlagsserie und ist auch nie negativ aufgefallen. Bis zu einem Vorfall, wo er selber zum Straftäter wurde.
Ja, es war im Nachgang eines Fußballspiels am S-Bahnhof Karlshorst, ist er beteiligt gewesen an einer schweren Körperverletzung gegen eine Person, die geflüchtet war aus Afghanistan. Die Person ist da zusammengeschlagen worden und dabei auch schwer verletzt worden. Die genauen Hergänge wurden immer unterschiedlich dargestellt. Bisher hat sich der Beamte Stefan K. dazu selber nicht geäußert gehabt. Er ist auch rechtskräftig verurteilt worden mit den beiden Mittätern und hat sich jetzt bei uns das erste Mal zum Hergang des Ganzen geäußert. Vielleicht vorneweg, der Fall ist deswegen auch sehr viel öffentlich diskutiert worden, weil das Gerichtsverfahren ist zwischenzeitlich unterbrochen worden bzw. ausgesetzt worden, weil der Betroffene der Tat, das Opfer der Tat, dann abgeschoben wurde nach Afghanistan und zum Zeitpunkt des Gerichtsverfahrens gar nicht mehr in Deutschland weilte. Damals auch entgegen einer dann unter Rot-Grün-Rot geltenden Vorgabenlage, dass Opfer rassistischer Gewalt eigentlich nicht abgeschoben werden sollen. Das hat natürlich noch zusätzliche Diskussionen ausgelöst und dann ist das Gerichtsverfahren aber in der Folge wieder aufgenommen.
Das Gerichtsverfahren endete mit einer Verurteilung wegen Körperverletzung und auch ein politisches Motiv wurde tatsächlich festgestellt, denn der stark alkoholisierte Polizeibeamte K. zu dem Zeitpunkt hatte dann beim Eintreffen von anderen Polizistinnen und Polizisten am Tatort auch gesagt, es wären keine deutschen Interessen betroffen. Das hat das Gericht entsprechend dann auch gewertet. Uns gegenüber sagte ein deutlich geknickter K., dass er sehr, sehr belastet worden ist durch das Verfahren, durch die Tat und dass das mehr oder weniger auch sein ganzes berufliches Leben zerstört hätte und auch auf diese Formulierung mit den deutschen Interessen sei das einfach eine Floskel, die er aus seiner Ausbildung noch als gängigen Sprachgebrauch mit drin hatte und auch nicht unbedingt reflektiert hätte, dass das eine zutiefst rassistische Komponente hätte. Auf den Gedanken sei er auch gar nicht gekommen. Er zumindest schilderte die Situation so dar, soweit er sich zumindest noch erinnere, dass er, wenn überhaupt, eine Situation schlichten wollte und nicht selber tätlich geworden sei. Alles, was das Gericht festgestellt hat, kommt da zu einem anderen Schluss. Das akzeptiere er auch. Er kritisierte durchaus auch seinen damaligen Anwalt, der ihn in einer Überforderungssituation nicht besonders gut vertreten hätte. Und er jetzt zumindest auch, weil ihn der Fall und seine beruflichen Konsequenzen seit dem Vorfall natürlich nicht mehr loslassen, vor dem Ausschuss zumindest dazu Stellung zu nehmen. Ich würde mal sagen, die Reue an der Stelle fand ich zumindest sehr glaubwürdig. Die Begründung auch mit dem Nichterkennen des Vorwurfs des rassistischen Motivs, was dann auch das Gericht erkannt hat, das muss ich sagen, fand ich zumindest einfach nicht inhaltlich nachvollziehbar, weil gerade auch ein Beamter, der mit dem Bereich Rechtsextremismus befasst ist, der dürfte durchaus auch erkennen, dass solche Aussagen eine rassistische Komponente mit haben. Er benannte aber auch, dass er ja durch das Straf- und Disziplinarverfahren damit auch eine Einschränkung erfahren hat, dass er jetzt auch nicht mehr im Außendienst eingesetzt wird, wobei das für ihn den Polizeiberuf ausmache. Und er wäre ja auch disziplinarisch mit einem entsprechenden Verweis im Jahre 2017 dazu belangt worden. Das war seine Version der Geschichte. Und wir mussten da aber auch gleich auch mal an ein paar Stellen nachhaken, die für uns dann neue Unklarheiten ans Tageslicht gebracht haben.
Ja, also zum einen hast du die Reue angesprochen. Wir haben dann uns nochmal mit der Frage beschäftigt, hat er denn eigentlich mal versucht, sich bei dem Opfer der Tat zu entschuldigen oder irgendwie Kontakt aufzunehmen, wenn er diese Reue findet. Und da fand ich jetzt ein bisschen seltsam, weil da hat er dann gesagt, jetzt muss ich sagen, das hätte man aber machen können, aber er hätte das nie aktiv versucht. Und auch mit der Fragestellung der Körperverletzung hat er dann gesagt, er wisse ja gar nicht, was für Verletzungen die Person erlitten hat und ob die überhaupt Verletzungen erlitten hat. Nur zur Erinnerung, wir reden hier über eine Person, die wegen Körperverletzung verurteilt wurde und in einem Gerichtsverfahren saß, wo ja auch wir beide saßen jetzt nicht in diesem Gerichtsverfahren, aber wo ziemlich sicher auch über die Art der Verletzungen gesprochen wurde, die das Opfer erlitten hat. Also da war es auch auf auch die Nachfragen, die wir dazu gestellt haben, das war ein bisschen bizarr, dass er da quasi vorgegeben hat, das nicht zu wissen und an die eigentliche Tat, gut, er war sehr stark alkoholisiert, dann so wenig Erinnerungen zu haben, das ist sicherlich glaubhafter, aber das war so ein bisschen, das hat keinen kohärentes Bild ergeben in der Gesamtsicht dieser Befragung.
Auch an anderer Stelle hat es kein kohärentes Bild gegeben, nämlich beim Umgang mit dem Disziplinarverfahren. Denn tatsächlich war es ja so, dass die Ermittlungen zunächst eingestellt worden sind, auch weil der Geflüchtete, der betroffen war, ja bereits abgeschoben wurde und damit dann auch schon ein Disziplinarverfahren erfolgte, das bereits im Jahr 2017 einen entsprechenden Verweis hatte. Und als das Verfahren dann wieder aufgenommen worden ist, kam es ja erst zu der tatsächlichen strafrechtlichen Verurteilung. Und danach wurde zumindest der Sachverhalt nicht noch einmal zu einer disziplinarischen Überprüfung weiter bearbeitet oder hat dann zu Konsequenzen geführt. So zumindest laut dem Polizeibeamten K. selbst. Was aber im Widerspruch steht mit Informationen, die wir auch als Parlament genau mit Bezug auf diesen Fall immer wieder erfragt und erhalten haben.
Unter anderem auch im Zusammenhang mit der Aktenlieferung für diesen Untersuchungsausschuss war am Beginn der Legislaturperiode noch die Frage des laufenden Disziplinarverfahrens offen. Dieser Frage werden wir, ähnlich wie im Fall der Chatgruppe Eierköppe, in der nächsten Sitzung nochmal nachgehen. Ich würde jetzt aber noch einmal zur eigentlichen Tätigkeit des Beamten springen. Du hast es angesprochen, er war Teil der EG Rex am Abschnitt in Rudow und da als Beamter jahrelang sowohl für die Bekämpfung des Rechtsextremismus zuständig, aber auch im Kontakt mit Betroffenen durchaus und eben auch sehr aktiv im Kontakt mit der rechtsextremen Szene, also dienstlich im Kontakt mit denen, weil er einer der Beamten waren, die dort regelmäßig aufgetreten sind, Präsenz gezeigt haben und auch Personalien aufgenommen haben etc.
Und er hat auch geschildert, dass er sehr in dem Beruf aufgegangen ist. Das ist zumindest auch das, was ja auch positiv von Seiten der Betroffenen damals, auch vor dem benannten Vorfall, so wahrgenommen worden ist. Also dieses nicht die ganze Zeit im Schichtdienst und nicht klassisches 9-to-5, sondern sich eben auch auszurichten. Man wollte ja die Präsenz auch dann treffen, wenn die Nazis auf der Straße waren. Und das hatten wir ja auch in den Befragungen mit der Polizei sehr gut herausgearbeitet, dass der EG Rex an der Stelle durchaus auch gelungen ist. Und man hat auch definitiv angemerkt, die Szenekenntnis war voll und ganz da. Und definitiv auch nicht aus einer Sympathie, sondern er sah sich da selbst auch deutlich näher an den Betroffenen als bei den Tätern. Auch er selbst wurde übrigens Opfer eines Angriffs der rechtsextremen Anschlagsserie. Auch sein Auto wurde abgebrannt. Also er zeigte da durchaus das Bild eines damals sehr engagierten Beamten gegen die rechten Umtriebe in Neukölln und um die Rudower Spinne.
Und du hast es beschrieben, er war selber Betroffener der Anschlagsserie, hat uns aber auch geschildert, dass es nicht der einzige Vorfall war, sondern dass er doch in einer gewissen Regelmäßigkeit in der Nähe seines Wohnumfeldes oder auf dem Weg nach Hause Rechtsextreme getroffen hat, die ihn aktiv dort besuchen wollten in Anführungszeichen, die ihm aktiv signalisieren wollten, wir wissen, wo du wohnst und auch dadurch eine Bedrohung ausstrahlen. Er hat uns sonst viel, würde ich sagen, erzählt, was wir auch von den anderen, wir hatten ja schon zwei weitere Mitglieder der EG Rex befragt, was uns die auch geschildert haben, also dass die Kommunikation mit dem Staatsschutz sehr einseitig war. Die EG Rex hat Informationen gegeben, der Staatsschutz hat sich immer sehr zugeknöpft gegeben in der Gabe an Informationen an den Abschnitt. Es gab auch so ein bisschen so ein Gefälle zwischen den LKA-Beamten beim Staatsschutz, die ermitteln, und denen, die da im Abschnitt irgendwas machen. Die EG Rex hat sehr stark auf selber Wissenserarbeitung setzen müssen, also hat viel Internetrecherche betrieben zu rechtsextremen Strukturen, zu verfassungsfeindlichen Symbolen etc. und hat auf der Basis dann ihre Aufklärungsarbeit in Rudow durchgeführt. Das hat sich, glaube ich, soweit alles gedeckt mit dem, was uns auch die anderen Beamten aus der EG Rex berichtet haben.
So ist es. Und was von der Befragung bleibt, also bei mir vor allem viel Nachdenklichkeit, weil auf der einen Seite haben wir einen Afghanen, der Opfer einer rassistischen Straftat wurde, der ein Polizist nachweislich beteiligt war, an dem rassistische Sprüche gefallen sind und die dann in der Konsequenz nicht zu seinem Schutz in diesem Land, sondern zu einer Abschiebung geführt haben. Also ein Schicksal nicht nur hier durch eine schwere Straftat zerstört, sondern auch mit Folgen, die das eigene Leben in Gefahr bringen. Und auf der anderen Seite ein Polizeibeamter, der zwar weiter im Dienst ist, gleichzeitig aber auch, dem man sehr deutlich angemerkt hat, dass auch sein Leben davon massiv betroffen war, es ihm bis heute sehr zu schaffen macht, wo man auch merkt, dass er am liebsten die Zeit zurückdrehen würde und in die Zeiten zurückkommen würde, wo er noch im Außendienst gegen Rechtsextreme ermittelt und gearbeitet hat und diesen Vorgang als unglaublichen Schandfleck in der eigenen persönlichen wie auch beruflichen Vita sieht und auch meiner Ansicht nach wenig Hoffnung auf eine große Rehabilitierung hatte. Und das ist, glaube ich, vielleicht auch der Punkt, über den wir in der Politik bisher sehr wenig diskutieren. Denn natürlich ist es inakzeptabel, wenn Polizeibeamtinnen oder Polizeibeamte rechtsextremes Gedankengut verbreiten, in Chatgruppen die widerlichsten Sachen posten oder schlimmstenfalls eben Gewalttaten begehen. Die Frage ist, wie geht man dann tatsächlich damit um, wenn Menschen ihre Fehler erkennen, wenn sie tatsächlich den Wunsch nach Rehabilitierung verfolgen? Und diese Frage ist, glaube ich, eine, die in der Sitzung unbeantwortet blieb und auf die wir vielleicht auch insgesamt als Gesellschaft noch nicht so die richtigen Antworten haben.
Und ich glaube auch, was aus der Sitzung blieb, ist im Zusammenhang mit dem, was wir auch vorher wussten, dass die Polizei in der Kommunikation und im Umgang mit diesem Fall nicht besonders glücklich agiert hat, weil wir haben hier einen massiven Vertrauensverlust, der auf Seiten der Betroffenen der Anschlagsserie besteht, wenn ein Beamter, der jahrelang vertrauensvoll mit ihnen zusammengearbeitet hat, das haben uns ja auch alle Betroffenen im Ausschuss geschildert, auf einmal so eine Tat begeht und es über Jahre unklar ist, wie die Polizei eigentlich damit umgeht, sowohl, also es ist immer nur auf Basis von Gerüchten darüber geredet worden, jetzt haben wir gerade schon darüber gesprochen, der Beamte selber hatte das Gefühl, das Disziplinarverfahren hat überhaupt nicht mehr nochmal stattgefunden. Also sowohl die disziplinarrechtlichen Folgen waren im Raum offen geblieben. Gut, die mussten erst nach dem Strafverfahren erfolgen, aber auch der Umgang damit wurde nicht vernünftig kommuniziert, als auch die Frage, wie quasi kann man die Betroffenen der Serie vor diesen Beamten erstmal schützen und ihnen das Gefühl vermitteln, dass das jetzt keine Gefahr in ihrem Umfeld auslöst. Da hat die Polizei, das muss man glaube ich festhalten, nicht gut agiert und hat das nicht gut gemanagt in diesem Fall. Zum Vorgang selber, dass der Tat haben wir ja vorhin schon dargestellt. Ich glaube, wir haben eine Variante gehört, die abweicht von dem, was im Gerichtsverfahren dargestellt wurde, aber ohne, dass sie so schlüssig in der Gesamtsicht ist, dass man sie als überzeugender darstellen könnte.
Also ein Fall, in dem es praktisch nur Verlierer gibt. Und es wird wahrscheinlich auch nicht der letzte gewesen sein. Wir blicken abschließend, André, einfach noch einmal wie gewohnt kurz auf die nächste Sitzung. Die wird dann etwas kürzer, keine 5 Zeuginnen und Zeugen mehr, sondern nur noch 2. Die nächste Sitzung findet dann Anfang Juni statt. Wir berichten euch wie immer danach. Und wir haben 2 Polizeizeugen geladen. Wen denn?
Einmal eine Beamtin aus dem Bereich der Disziplinarverfahren. Da haben wir heute schon 2-mal drauf verwiesen. Wir haben euch 2 Fälle beschildert, in denen auch Disziplinarverfahren eine Rolle gespielt haben. Darüber wollen wir jetzt in der nächsten und der übernächsten Sitzung nochmal mit Polizeibeamten in den Austausch treten. Wie genau sind diese Disziplinarverfahren erfolgt? Wie funktionieren auch insgesamt Disziplinarverfahren bei rechtsextremen Taten beziehungsweise bei rechtsextremen Inhalten etc.? Und als zweites, da haben wir lange nachgesucht. Wir haben die EG Stein, eine Ermittlungsgruppe, die in Brandenburg beim LKA tätig war und übergreifend mit dem LKA des Landes Berlin zusammengearbeitet hat, ungefähr im Jahr 2012 angesiedelt. Und es hat eine Weile gedauert, mit den Brandenburger Behörden zusammen den ehemaligen Leiter der EG Stein zu ermitteln und über die Arbeit der damaligen Ermittlungsgruppe in den Austausch zu kommen. Das ist der zweite Zeuge der nächsten Sitzung.
Wir sind da auch zuversichtlich, dass das klappt, werden euch nach der nächsten Sitzung wieder berichten und biegen dann schon langsam ein in die abschließenden politischen Befragungen, also die Befragung der Zeuginnen und Zeugen in politischer Verantwortung über den Untersuchungszeitraum. Aber auch da erhaltet ihr dann spätestens mit der nächsten Folge mehr Informationen. Für heute soll es das mit diesem Parforce-Ritt durch unsere 5 Zeuginnen und Zeugen gewesen sein. Und wir sagen wie immer vielen Dank fürs Zuhören.
Und auf Wiederhören.